Heute ist ein Astronautiger-Tag.
Wow. Weißt du, genau das nehme ich jetzt an. Ich habe eigentlich eh keine Anmoderation vorbereitet. Das nehmen wir jetzt so. Genau so. Das ist der Humor, mit dem ich mich rumschlagen muss, liebe Leute, bevor die Aufnahme startet.
Wie, du hast schon auf Aufnahme gedrückt?
Ich habe schon längst auf Aufnahme gedrückt. Du hörst mir
Das
ja nicht
war
zu, ich
unsere
sag's dir doch.
Begrüßung. Heute ist ein Astronautiger-Tag.
Ja, jetzt ist es so.
Okay, dann ist es das. Denn wir sprechen heute über Project Hail Mary, aka der Astronaut. Und ich rede heute darüber mit Marco im Podcast und danach auf YouTube. Deswegen ist es für mich ein Astronautiker-Tag, muss ich einfach sagen. Marco liegt mir ja schon mit dem Film seit ein Weilchen in den Ohren und hat mir erzählt, wie schön und wunderschön und wunderschöner er ist. Und er hat ein Video dazu gemacht, das ich mir noch nicht angeguckt habe, weil ich den Film erstmal sehen wollte, bevor ich mir dein Video angucke. Und ich war gestern Abend drin. Um
Ja, sag doch nicht, wie du ihn
20:30 Uhr.
findest.
Sag ich nicht.
Sag's noch
Okay,
nicht, sag's noch
sag
nicht,
ich nicht. Was
okay.
ich sagen kann, ist, ich
Ja.
habe ihn in 70 mm gesehen.
Nice, ich auch.
Ja. Im
Ich habe auch die normale
Tropalast.
Fassung gesehen, ich kann's vergleichen, ja.
Ich habe nur diese Fassung gesehen. Und ja, das ist ja ein Film. Also erstmal herzlich willkommen bei Nerd und Kultur. Wir sind beide gerade aufgewacht. Deswegen, hi, Marco, guten Morgen, mein kleiner Spazibär.
Bonjour.
Wer ist mein kleiner Spazibär? Wer? 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 Du! Du! Sag,
Über
sag, sag,
deinen kleinen
wer?
Spazibär werden wir auch gleich reden, ja.
Wer ist es? Sag. Sag es. Ich möchte, dass du
Erwartest du eine
sagst.
bestimmte Antwort drauf?
Ja, ich möchte,
Ist
dass
das
du sagst.
ein Zitat, das ich nicht kapiere?
Nein, ich möchte, dass du verschmitzt sagst. Ich.
Nein.
Oh,
Ihr seht
Sauerei.
schon, er hat halt wirklich einen gute Launebär gefressen. Ich frage mich, ob das irgendwas damit zu tun hat, was gestern Abend mit dir passiert sein könnte. Oder auch nicht. Ich kann dir schon mal sagen, also ich kann schon mal objektiv begründen, warum ich drauf bestanden habe, dass wir über diesen Film reden müssen. Ich hatte das Gefühl ja schon vor ein paar Wochen, einfach auch, weil das mein Most Wanted Film dieses Jahr war. Und selbst wenn er nicht so gut gewesen wäre, hätten wir genug darüber zu reden gehabt, weil es ja eben nicht so ist. Jetzt ist es so, in der Zwischenzeit, in diesen letzten 2 Wochen, sind überall im Land und auf der Welt Previews zu diesem Film gewesen. Selbst die normale Presseverführung, in der ich war eigentlich so eine Art Preview-Screening mit einem vollen Saal und einem gut gelaunten Publikum. Und selbst das zweite Screening, ich sitze hier und habe ihn schon zweimal gesehen, das zweite Screening war auch eine Preview vor einer Woche. Ihr hört das jetzt hier an der Startwoche. Und vielleicht habt ihr schon mitgekriegt, dass wie soll ich sagen, dieses verfrühte Zeigen zu 2 Dingen geführt hat. Erstens, wir haben nicht nur irgendwie, warte, 95% auf Rotten Tomatoes stand der Aufnahme, also dass 95% der Kritiker meinen, das ist ein guter Film, sondern dadurch, dass schon so viel, dass abertausende Menschen den Film schon gesehen haben, haben wir 98% Audience Score, obwohl der Film noch nicht released ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Nee, Quatsch, sorry, seit gestern ist er released zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und der Film ist auf Letterboxd eingestiegen als einer der 100 besten Filme aller Zeiten. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Project Hail Mary einer der 100 besten Filme aller Zeiten ist. Aber warum er das für so viele Menschen sein könnte im Durchschnitt, das klären wir hoffentlich heute.
Yep, das ist nämlich eine weitere Geschichte vom Autoren von Der Marsianer. Aber man merkt halt, dass die Leute hinter der Kamera ihren eigenen Touch mit reingebracht haben. Das merkt man ohne Ende, weil Der Marsianer wurde ja verfilmt von Ridley Scott. Ich mag den Film extrem gerne von Ridley Scott. Magst du den eigentlich?
Ja, sehr sogar. Ich glaube, ich finde ihn im Nachhinein besser als sogar damals im Kino. Ich war im Kino sehr belustigt, weil er wirklich lustig ist. Er hat ja auch einen Golden Globe gewonnen für beste Comedy, was nur ein shady Trick war, um an die Golden Globes zu kommen. Aber es hat funktioniert, weil er so lustig ist.
Ja, er ist lustig, aber ich würde ihn niemals als Comedy klassifizieren. So.
Ich auch nicht.
Also ich würde ihn einfach als Science-Fiction-Survival-Film mit Dramedy-Aspekten. So würde ich den
Ja.
kategorisieren.
Eine gute Dramageschichte kann auch Humor haben. Das schließt sich
Klar,
nicht aus.
klar. Also, aber für eine Comedy, nee. Also wenn ich sagen würde, yo, wollt ihr heute mal so eine richtige Crowd-Pleaser-Comedy sehen? Lass mal Der Marsianer schauen. Nie im Leben, würde ich das sagen. Ich mag den Film aber total gerne und der hatte auch so einen All-Star-Cast und hat halt auch diese Mammutaufgabe Matt Damon in seiner Karriere gegeben, die er so noch nie hatte. Und zwar, dass er den Film zum Großteil alleine tragen muss. Ja, der Supporting-Cast ist großartig, aber er spielt ja quasi mit sich selbst. No pun intended. Und das er redet mit sich selbst und er muss sich halt selber bei Laune halten. Und das fand ich so eine schöne Ausnahmesituation für ähnliche Geschichten. Weil normalerweise, wenn du diese Survival-Stories hast, gehen sie genau darum. Ich liebe ja Gravity. Ich finde, Gravity ist ein Meisterwerk. Okay, aber Gravity ist halt nonstop Thrill und ist nonstop Survival. Und wenn Sandra Bullock mal redet, dann ist es eher so nach dem Motto, reflektieren, zurück auf ihr Leben schauen oder traurig sein oder ich muss doch irgendwie meinen Überlebenswillen finden. Und es ist mit sehr viel Pathos. Und hier ist es, nee, ich muss mich jetzt bei Laune halten. Und deswegen, wenn ich schon niemanden hab, dann bin ich halt mein eigener Clown. Eventuell kann ich damit sehr viel mich identifizieren, Marco. Ich weiß gar nicht, warum.
Ich kann dir auch sagen, ey, du, das geht mir ähnlich, ne? Weil wenn ich ein paar Tage alleine gelassen werde, fange ich an, mit mir selber zu reden. Das dauert nicht lange, dann kommentiere ich mein Leben, genau wie Matt Damon sein Leben kommentiert.
Und ich gehe genauso um häufig mit solchen Sachen. Wenn ich in so einer richtigen Shit-Situation bin, dann fange ich selber an, rumzublödeln. Und das mache ich gar nicht für irgendjemand anderen, außer für mich selbst. Mhm. Und wie gesagt, liebe den Film, finde ihn ganz stark. Und Project Hail Mary, muss ich im Gegensatz dazu sagen, ich war gar nicht drin. Ne? Also ich war ja null drin. Ich habe von ein paar Leuten gehört, dass ein Film kommt, der ein spirituelles Sequel ist von der Marsianer, in der Hinsicht, dass es eine ähnliche Geschichte ist, die ist vom ähnlichen, die ist vom gleichen Autor. Es ist quasi wieder eine One-Man-Show. Es ist im All, es ist ein bisschen Lost in Space. Und ich habe den Hype mitgekriegt, dass Leute diesen Film entgegenfiebern. Habe mich diesmal dazu entschieden, nicht einen Trailer zu gucken. Das heißt nämlich, als ich irgendwas gehört habe, ich so, oh, ist das schon im Trailer? Und Leute meinten, ja, der Trailer zeigt zu viel. Und ich weiß nicht, was zu viel und was zu wenig ist, ne?
Ja, lass mich da an der Stelle ganz kurz einhaken, bevor ihr denkt, wir reden jetzt zu viel. Uns ist klar, man kann über den Film nicht reden, ohne zu spoilern. Was die Trailer eventuell schon machen, das ist up to discussed, aber das machen wir dann einfach einen ausführlichen Spoiler-Part. Das heißt, also einen Teil der Prämisse, den ich finde gar kein Spoiler ist, weil die Leute dir immer zuerst davon erzählen und du das auch schon wusstest, den werden wir jetzt bewusst ausblenden, weil es gibt einen großen Unterschied zu der Marsianer. Der Marsianer ist ja Hard Sci-Fi, nennt man das, habe ich dann gelernt. Das ist, wenn Science Fiction besonders realistisch ist. Weil so vieles an der Marsianer ist so realistisch. Weißt du, was das Unrealistischste an der Marsianer ist? Das Unrealistischste. Das Einzige, was wissenschaftlich nicht standhält an diesem Film. Und sagt bitte nicht, es ist die Unendlichkeit von Panzertape, die er auf dem Planeten hat.
Sag es mir.
Es ist der Sturm auf dem Mars am Anfang. Es gibt solche Stürme auf dem Mars nicht. Oder wenn, dann kann er nicht so viel ihm aushaben, weil es gibt keine Atmosphäre auf dem Mars. Und deswegen hätte das nicht diesen Impact. Aber Andy Weir sagt selber dazu, ich weiß, es ist unrealistisch, ich weiß, es ist physikalisch nicht korrekt, aber ich brauchte eine Prämisse, damit die Geschichte funktioniert. Und das ist das Einzige, was daran wirklich unrealistisch ist. Das muss man sich mal vor Augen halten. Deswegen lieben Physiker diesen Film. Und deswegen hat mich der Marsianer auch nie ganz losgelassen, weil ich habe den immer wieder in Reels und in Shorts, sehe ich immer wieder Ausschnitte davon. Ob es jetzt das Beleuchten des Realistischen ist oder einfach die gaggigen Szenen. Wie zum Beispiel, als sie in dieses Meeting kommen und dann, da sitzt ja Sean Bean. Und sie nennen das Meeting, weißt du das noch, wie sie dieses Meeting nennen?
Nee.
Project Elrond. Und dann fragt die Frau von Kristen Wiig so, wieso Elrond, wer ist das? Und das ist wegen dem geheimen Treffen in Herr der Ringe. Und sie guckt ihn so an und das ist eigentlich ein krasser Meta-Joke durch die vierte Wand. Woher weißt du denn sowas? Und sie guckt halt Sean Bean an. Aber das ist halt im Kino, du wirst dich erinnern, haben sehr viele Leute sehr gelacht darüber.
Stimmt. Jetzt, wo du sagst.
Bei der Marsianer hängen.
Yeah.
Und man kann jetzt schon sagen, ohne immer noch nicht Spoiler-Part Spoiler-Territorium zu betreten, Project Hail Mary fühlt sich trotz einer sehr ähnlichen Prämisse des Gestrandetseinen als, fühlt sich sehr anders an, was ganz auch anders daran liegt, dass Andy Weir gesagt hat, ich weiß, es ist ähnlich, aber deswegen sind auch die Herausforderungen andere. Und es ist immer noch Hard Sci-Fi, sehr realistisches Sci-Fi, auch wenn es in das sehr Spekulative abdriftet. Irgendeine Review hat mal gesagt, umso weiter sich Andy Weir von unserer Sonne entfernt, umso unglaubwürdiger oder unrealistischer wird es. Ja, mag sein, aber es ist immer noch Hard Sci-Fi und es fühlt sich auch so an.
Ja, ja. Und, oh Gott, was soll ich denn jetzt überhaupt sagen? Darf ich jetzt sagen, wie ich zu dem Film stehe oder nicht?
Ja, sag, wie du zu stehst. Das Witzige ist jetzt, liebe Leute, ihr seid nicht die Einzigen, die jetzt zum ersten Mal hören, wie Eve zu diesem Film steht, weil ich weiß es auch nicht. Er hat es mir bewusst noch nicht gesagt. Ich sehe das in seinen Augen. Normalerweise schreibt er mir WhatsApp-Nachrichten, nachdem man einen Film gesehen hat. Ich bin gespannt, ob mein Herz jetzt gebrochen oder erheitert ist. Wie findest du den Film?
Also, ich bin ja reingegangen leider mit Erwartungen, ne, weil ich ja sehr gehypt wurde, auch von dir, und du hast gesagt, viel gut Film des Jahres und so weiter und so fort, und Sebastian meinte, so geht so, und ja, ich habe probiert, das alles abzuschütteln, habe mir dann gleichzeitig im Kino, einfach nur, weil ich gestern gesagt habe, fuck it, habe mir so einen Scream Cola-Becher geholt und saß dann so richtig als Kinogänger drin, weil ich dachte, das ist ein Kinoerlebnis, da sitzt du mit einem richtigen Kinobecher drin. Und muss sagen, ich fand den Film richtig scheiße.
So. Was?
Ja. Und ich, aber bevor ich ausführe, wieso ich den so scheiße finde, muss ich hinzufügen, dass ich dich gerade angelogen habe, weil ich den Film richtig super finde.
Oh Mann, es hätte mich auch so gewundert. Weißt du, wir sind an so vielen Stellen ja immer so ähnlich, was den Geschmack angeht, und oft so unglaublich verschieden. Ich sag nur Superman. Aber ich weiß, was dein Lieblings-Marvel-Film ist. Und ich finde, wenn es einen Marvel-Film gibt, dem dieser Film ähnelt, in der Struktur, in den Gefühlen, in der Aufmachung, in der Message vielleicht sogar, dann ist es Guardians of the Galaxy Volume 3. Und ich liebe fucking Guardians of the Galaxy Volume 3. Und du liebst ihn sogar noch mehr als ich. Und ich hätte eigentlich einen Besen gefressen, wenn du den Scheiß. Ich hab's dir wirklich geglaubt.
Ich weiß.
Alter.
Ich weiß. Aber war eine gute Überleitung, oder? Warte. Muss du sagen, hab ich geil gemacht. Das habe ich gemacht wie in der Castingshow. So, du bist nicht weiter, aber ich habe gelogen. Nee. komm, habe ich gut gemacht. Musst du mir zugeben. Ich verblieb meine Props hier. Okay. Ich gebe jetzt mal ein Kurzfazit über den Film, ja, wie so eine Mini-Rezension. Ich finde, das ist ein wundervoller und, ich muss es betonen, Kinofilm. Das ist definitiv ein Kinofilm. Du hast absolut recht in dem, was du gesagt hast, dass es ein Crowdpleaser ist, weil das Publikum hatte extrem viel Spaß. Extrem viel. Die haben an den richtigen Stellen gelacht, waren an den richtigen Stellen still. Es ist für mich gar nicht so der Marsianer, muss ich sagen. Mhm. Es ist für mich Interstellar meets Ästhetik von 2001 A Space Odyssey meets, und jetzt kommt's, Pixar. Und
es ist genau mein Vergleich, das ist meine Überschrift von meinem Video.
Und ich und man merkt halt, dass es eigentlich gut tut, wenn Leute, die aus dem Animationsbereich auch mal einen Live-Action-Film machen, weil dieses Herz und dieses Cartoonige überträgt sich richtig schön auch ins Live-Action. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Brad Bird's Mission Impossible 4.
Ja.
Der ist richtig super. Ja. Und der hat diesen crispen Look und diese richtig wilde Energie, die kein anderer Mission Impossible-Film hat, der halt von einem der besten Pixar-Regisseure kommt. Und dieser Film, gerade so, ja, weißt du, ich will noch einen anderen Film mit reinwerfen, weil ich habe keinen speziellen jetzt genannt, aber auch ein bisschen Wall-E ist drin.
Mhm, absolut.
Und das liegt nicht nur daran, da ist jemand alleine in so einem großen Ding. Es liegt halt auch am Einsatz von der Musik. Wie mit der Musik im Weltall gespielt wird. Der Film ist ein bisschen, oh, ich hab, weißt du noch, wie heiß du und ich beide waren auf Mickey 17?
Mhm.
Ich dachte so ein bisschen, gerade so am Anfang von Mickey 17, wird das Gefühl drin sein, was mir dieser Film gegeben hat. Zumindest basierend auf den Trailern wurde einem das suggeriert. War es gar nicht. Mickey 17 war ja für mich eine fucking Enttäuschung. Und da übrigens bin ich ganz sicher, dass du den nicht magst. Also du hast ihn ja bis heute nicht geguckt.
Nee, wegen dir auch. Unter anderem wegen dir.
Also ich glaube, du wirst ihn jetzt mehr mögen als ich, was keine Kunst ist. Aber ich glaube nicht, dass du sagen wirst, dass es ein guter Film ist. Ich glaube, du wirst ihn ziemlich schlecht finden. Ja, erst recht, wenn man von sowas wie Parasite da reinspringt. Wenn du irgendwie intelligenten Subtext oder Kommentar erwartest, du kriegst Scheiße. So. Aber nicht nur das, du kriegst auch Dröge. Und dann überlege ich mir einfach im direkten Vergleich. Mickey 17 hat einen All-Star-Cast, die alle mit und Mark Ruffalo und die interagieren miteinander. Und dieser Film hat Ryan Gosling. Und ich habe mehr Herz, mehr Charakterzeichnung, vor allem mehr Herz in diesem Film gekriegt, weil es ist ein extrem herzlicher Film, es ist ein süßer Film, es ist ein schöner Film. Er ist in ein paar Momenten, hat er mich auch an die besten Elemente vom Oldschool Steven Spielberg Wonder Storytelling erinnert, weil du weißt ganz genau, was ich meine. Es gibt Momente, die so ich nur von Steven Spielberg kenne.
Ja.
Und der Film hat ein unfassbar tolles Timing, sowohl Comedic als auch dramatisch.
Mhm.
Er benutzt sehr wenig Bathos. Das bedeutet, wenn du eine dramatische Szene hast, lässt man die atmen. Aber wenn du eine humorvolle Szene hast, lässt du die atmen. Und es zeigt, was ich häufig in Videos sage, wird sehr häufig misscharakterisiert da draußen. Und zwar, für dich muss immer alles dark und gritty sein und du kannst dich mit Humor. Ich sage, ich kann voll mit Humor. Was mich anpisst, ist, wenn ich eine dramatische Sequenz habe und sie für einen billigen Gag geopfert wird.
Ja.
Das heißt nicht, dass der Film an sich, der auch Humor haben darf. Aber ich finde, jetzt habe ich ein modernes Beispiel, das zeigt ja, wie es geht. Dieser Film hat echt beides. Der hat Momente, die so einen echt in die Gefühle treffen, wo man sagt, wow, ich fühle gerade was oder ich bin sentimental oder ich bin berührt. Und es gibt Momente, wo er dich zum Lachen bringen will. Und ich finde, es gelingt bei beiden Sequenzen. Ich finde den Film super. Er wird in meiner Top 10 am Ende des Jahres landen, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ich eine Sache zu kritisieren habe, und das muss ich leider sagen, ich finde, er zieht sich ein wenig. Ich finde ein bisschen, weißt du, gegen Ende, ich werde nicht spoilern, aber es gibt einen Punkt, wo der Film hätte enden können und er endet nicht. Und dann passiert nochmal was und ich, okay. Und als das vorbei ist, passiert noch was. Und ich mag dann tatsächlich die Note, auf der er endet, sehr gerne. Die finde ich schön, die finde ich passend, die finde ich süß und die passt zu diesem Feel-Good-Flair und zu der Geschichte, die er erzählen will. Aber die zwei extra Hürden, die es gegen Ende gibt, die finde ich, hat es nicht gebraucht. Ich finde, die stretchen die Runtime ein wenig. Aber
lass uns das im Spoiler-Part bereden.
Ja, ich weiß. Du, ich bin ja hier vage genug. Mhm. Aber das ist trotzdem Meckern auf hohem Niveau.
Ja.
Obwohl ich der Meinung bin, der Film hätte vielleicht 15 Minuten kürzer sein dürfen. Es ist Meckern auf hohem Niveau, was soll ich sagen? Ich finde den Film trotzdem echt klasse und es ist auch ein Appell für alle da draußen, wenn ihr Kino liebt, das ist ein richtiger Kinofilm. Also das wäre wieder so eine Tragödie, wenn man wartet und sagt, ich gucke mir den an, bis der im Streaming ist. Nee, gebt ihn euch am besten in 70 mm. Ich habe kein Problem mit langen Filmen. Ich habe diese Woche sogar Kill Bill, The Whole Bloody Affair gesehen. 4 Stunden sind vergangen wie im Flug. Dazu werden Marco und ich sogar noch mal einen extra Podcast raushauen, weil wir beide Tarantino und Kill Bill Ultras sind. Aber ja, ich finde den Film echt schön. Und genau das ist das Wort, das ihn betreibt, das es beschreibt, das ist ein schöner Film.
Ja, absolut. Also visuell wie als Erlebnis. Also das ist ja das, was du hier schilderst. Es ist ein Kinoerlebnis. Unabhängig davon, wo der meiner Top 10 am Ende des Jahres landen wird, der Film ist ein Erlebnis. Also das muss man mit Leuten erlebt haben. Das habe ich damals schon von Guardians auch gesagt. Und das würde ich auch bis heute halten. Das machen diese Filme auch nochmal so besonders im Marvel-Universum. Weil du willst mit anderen Leuten das erleben. Du willst anderen Leuten in die glasigen Augen schauen. Deinen Freunden, denen du diesen Film zeigst. Und du willst einfach dieses Gefühl teilen. Und das ist im Streaming nur halb so gut möglich. Deswegen schaut den unbedingt im Kino, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das perfekte Format ist übrigens IMAX. Weil ich habe ihn auch in 70 mm gesehen und im Dolby Cinema in München, also was auch eine saugute Leinwand ist. Die optimiert sind die Szenen eigentlich für IMAX, das heißt 70 mm ist das zweitbeste, wie du ihn erleben kannst. Ich habe aber kein IMAX hier, deswegen ist dann 70 mm super fein.
Aber ich bin ein Sucker für 70 mm. Ich
ja, das fühlt sich auch geil an. Das hat auch einen besonderen Grund, was die Kamera angeht, dazu dann später mehr. Und warum das ist übrigens ganz so erklärt, warum der Film mit Dune konkurrieren kann und so in meiner Jahre Scheißliste am Ende. Dazu später mehr. Ich bin bei deinem Vergleich, das habe ich auch Leuten so gesagt, das ist eher wie ein Pixar-Film. Denkt nicht so sehr an Der Marsianer, denkt nicht so sehr an den Interstellar-Vergleich, der sich ja aufdrängt wegen dem Realismus und so weiter und wie manche Szenen auch gefilmt sind, sondern es ist wirklich, genau wie du sagst, es ist ein Pixar-Film. Und zwar einer der guten alten Pixar-Filme. Das meinen wir damit. Wir meinen nicht die neuen Sachen, wir meinen nicht die Sequels, wir meinen nicht alles, was nach John Lasseter entstanden ist. In dem Moment, wo der Head von Pixar gegangen ist, ist auch ein bisschen das Herz dieses Studios gegangen, leider. Und die letzten guten Pixar-Filme, an die ihr euch erinnert, die letzten richtig, richtig guten, also nicht einfach gute Filme, sondern richtig, richtig gute Filme, die waren noch unter John Lasseters Führung. Entstanden und sind angefangen worden. Und das ist halt weg. Und deswegen, ich habe der letzte richtig gute Pixar-Film, und selbst der war nicht mehr, hat nicht mehr diese John Lasseter-Magie ganz gehabt, war für mich Soul. Also bei Soul merkst du, da war John Lasseter ganz am Anfang mal dabei, aber am Ende merkst du bei dem Film auch nicht mehr ganz.
Für mich ist es, und es war ja eine Überraschung, das ist ein Sequel, aber das ist ein sehr starkes Sequel, das ist Inside Out 2. Inside Out 2, also wenn ihr den ersten liebt, gebt euch den zweiten, der ist richtig gut. Und ich war dagegen, weil ich liebe den ersten. Der erste ist für mich so, der konkurriert mit Up für mich immer für die Nummer 1 von Pixar. Mhm. So. Und Inside Out 2 ist ein richtig gutes Sequel.
Ah, siehst du, das muss ich jetzt bei mir ausblenden, weil ich habe den zweiten tatsächlich noch nicht gesehen, stimmt. Der ist aber gut. Weißt du, für mich ist es so, als wäre ich in Kummer versetzt worden, wach am anderen Ende der Galaxie auf. Und auf einmal gibt's wieder geile Pixar-Filme. So fühlt sich das für mich an, als ich diesen Film gesehen habe. Weil wie du sagst, dieses Pacing, dieses Comedic Timing, und man muss ja dazu sagen, das ist ein 2,5-Stunden-Film. Wenn du am Ende des Films sagst, naja gut, von den 2,5 Stunden waren vielleicht 15 Minuten zu viel, das ist ja fast nichts. Also selbst bei Herr der Ringe, und ich liebe Herr der Ringe, würde ich immer sagen, das ist eine 1/2 Stunde zu viel. Im Extended Cut wohlgemerkt.
Das sage ich nie. Aber ja.
Ich halte es doch mit Peter Jackson. Der Extended Cut ist zu viel, der ist für die Fans, das ist cool. Aber bis auf ein paar Szenen würde ich fast alles von Extended Cut wegschmeißen. Ich wirklich, nein, absolut. Vor allem beim dritten. Doch. Nee, niemand braucht zu sehen, wie sie die Piratenschiffe übernehmen. Das macht die Wendung kaputt, die Überraschung. Das braucht doch niemand zu sehen. Oder es braucht niemand zu sehen, wie die zwei das Wasser trinken. Weißt du, wovon ich rede? Also, das sind Sachen, die reißen mich aus dem Film raus. Extended ist aber, fühlt sich an, als würdest du noch mehr von Mittelerde kriegen. Deswegen schaut man halt Extended. Das mache ich auch. Aber ich kann nicht Extended gucken, ohne bei jeder Szene zu denken, ich glaube, die ist unnötig. Ah, Sarumans Tod ist natürlich wichtig. So, das muss auch unbedingt.
Sarumans Tod, der Mund von Sauron.
Das ist auch cool. Aber nicht notwendig.
Ich liebe den Mund von Sauron.
Ja, das ist schon geiles Design, keine Frage. Da hast du recht, würde ich auch drin lassen. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich drin lassen. Naja, Wurst. Das hier ist für mich ein perfekter Feel-Good-Film, einer der besten Feel-Good-Filme der letzten Jahre. Also ich glaube, so wirklich zusammen, also in meiner Welt, wenn ich so die letzten Jahre zurückgucke, so meine Lieblings-Feel-Good-Filme, Guardians of the Galaxy Volume 3, Superman und jetzt Project Hail Mary, glaube ich. Also wenn ich jetzt keinen vergessen habe. So, also der hat wirklich so einen besonderen Status jetzt schon für mich eingenommen. Und ich glaube, das erklärt dieses 100-besten-Filme-Ding. Also du musst schon, also man kann auch komplett anders aus dem Film rausgehen. Deswegen wäre es jetzt nicht komplett unwahrscheinlich gewesen, dass du hier sitzt und mir sagst, du findest es scheiße. Weil vielleicht ist es ja nicht zynisch genug. Ich habe Reviews gelesen, die in diese Richtung gehen. Die ideologisch irgendwas reininterpretieren, Augenzwinker. Habe ich auch schon gesehen.
Hast du den Film denn geschaut oder gesehen?
Ich habe ihn anscheinend nur gesehen, aber nicht geschaut.
Umgekehrt.
I don't fucking care. Also da jetzt irgendwas, ist ja egal. Das ist wirklich einer der Feel-Good-Filme des Jahres. Weißt du, den besten Satz, den ich dazu gehört habe, der kam von Julius, von unserem gemeinsamen Freund von Jules. Ich war nämlich mit ihm im Kino und er sieht ihn und ich gucke in seine gläsernen Augen und er sagt, während der Abspann noch läuft, sagt er zu mir, und ich paraphrasiere jetzt leicht, ich werde den Film nochmal sehen und ich werde ihn jedem Menschen zeigen, den ich liebe. Das hat er so gesagt und das hat er auch so gemeint. Und,
also ich bin raus und ich wusste, das ist ein Film, der meiner Mom gefallen wird. Das wusste ich. Also den werde ich auch safe meiner Mom zeigen. Ich glaube nicht, dass wir dafür ins Kino gehen, weil es jetzt einfach schwierig gerade ist, das zu organisieren. Aber den werde ich sicherlich mit meiner Mutter gucken und die wird sich sicherlich in diesen Film verlieben. Übrigens finde ich ganz spannend, dass du das gesagt hast mit Zynismus und so weiter, weil du dachtest, dass der Film hier eventuell nicht zynisch genug ist. Ich glaube, du solltest ein paar meiner letzten Videos schauen, weil ich.
Das war jetzt sogar, auch kein Vorwurf an dich. Das war ein Vorwurf an Kritiken zu diesem Film, die negativ sind.
Ich weiß, aber du hast gedacht, dass er mir eventuell nicht zynisch genug ist. Und, vielleicht. Und ich finde gerade, weil wir werden ja demnächst noch mal einen Big Talk haben über One Piece, ne? Eine Sache, die ich dort so gut finde, die akkurat umgesetzt wurde, ist etwas, was mich mittlerweile selbst an manchen James-Gunn-Projekten stört. Und zwar, du hast da eine Crew und die verstehen sich einfach, weißt du? Und du guckst denen einfach gerne zu, wie die Zeit miteinander verbringen und sich mögen, ohne sich alle zwei Sekunden zu streiten und Wortgefechte zu haben. Weil ich weiß, das ist trotzdem ganz Stärke, aber ich bin an dem Punkt, wo das mal was Neues war, aber es mittlerweile, das ist mir mittlerweile das Inflationäre, weißt du? Ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, lass doch mal ein bisschen oldschool sein. Wir haben ja jetzt Stand heute, den Spider-Man-Trailer, glaube ich, vorgestern gekriegt, ne? Den Brand New Day-Trailer. Und dahin zurückzukommen, ich war so glücklich mit den ersten paar Bildern, obwohl das CGI nicht gut aussieht und der Bluescreen nicht gut aussieht und der Greenscreen nicht gut aussieht. Aber ich dachte mir, boah, es ist schön, mal sowas Simples zu sehen, wie Spider-Man schwingt durch den Big Apple. Who would have thought? Und dann sehe ich 50.000 Sachen in diesem Film und ich so, und hier verliert er mich wieder. Können wir nicht einfach zurückgehen zu diesem Simplen? Weil, erneut, simple Story ist meistens Vorlage für komplexe Charakterisierung. Und das vergessen sehr viele.
Was uns zu Project Hail Mary führt, weil die Story ist erstmal sehr simpel. Also wenn wir bis zum, ich glaube, ersten 30% können wir storymäßig besprechen. Die ersten 30% sind, willst du es zusammenfassen oder soll ich zusammenfassen?
Mach du mal diesmal.
Ryland Grace, gespielt von Ryan Gosling. Ich weiß, das G-Beton, sagst du ja immer. Wenn du jemals das Video dazu von mir sehen solltest, ich mach's 50-50. Ich bin zumindest bei 50-50 angekommen. Ich sag Ryan Gosling und Ryan Gosling. Ich versuch's. Der da auch der Produzent des Films ist und dieses Projekt vorangetrieben hat, also damit eine größere Rolle hat als nur die Hauptrolle, er wacht auf einem Raumschiff auf. Er weiß aber nicht, wer er ist und warum er dort ist. Im Buch weiß er noch ein bisschen mehr nicht, wer er ist. Das ist hier das viel kleinere Thema, weil es relativ schnell seinen Namen und du kriegst relativ schnell Rückblenden, die dir fragmentarisch seinen Weg als Parallelhandlung erklären, wie in einem Christopher Nolan-Film. Und damit ist das Thema des, wer bin ich, was mache ich überhaupt und wie funktionieren einfachste Dinge, ist nicht das Thema dieses Films, obwohl es im Buch ein sehr viel größeres Thema ist. Ich glaube, es hätte im Film auch noch mehr so ein bisschen der Marsianer gespiegelt und deswegen ist das auch rausgeflogen. Und es ist alles sehr viel kurzweiliger und slapstickhafter und schneller gepaced und inszeniert für den Anfang, um dich in diesen Film reinzuwerfen, was dazu führt, dass du dich genauso fühlst wie die Hauptfigur. Du bist einfach erstmal reingeworfen in diesen Film. So, und er findet sich bei einer anderen Sonne wieder. Es ist nicht unsere Sonne. Er muss sehr weit rauscrawlen, wenn du dich erinnerst, mit diesem Tracking Ball, um die Erde zu finden auf dieser interstellaren Karte. Und er ist offensichtlich mit der Mission da, diese Sonne zu studieren, weil anders als die Sonne auf der Erde kühlt sie nicht ab und der Grund ist unbekannt und der Grund, warum unsere abkühlt, will ich eigentlich auch nicht spoilern, muss man auch nicht, weil dann kommen wir in dieses Pseudowissenschaftliche rein, weil wissenschaftlich fundiert alles, aber natürlich musst du dir fantastisch irgendwas ausdenken. Hier heißt es Astrophagen und was Astrophagen sind, muss ich jetzt auch nicht erklären, aber es ist physikalisch realistisch genug. Ich saß auch bei diesem Film wieder neben einer Astrophysikerin, die wir beide kennen, und die war sehr erstaunt, wie realistisch das teilweise ist und hat bei der zweiten Sichtung in ihr Notizbuch zum Beispiel die Zeit gestoppt, wie lange es dauert, um eine Tonne Stahl zu schmelzen. Die Zeit hat sie gestoppt, weil aufgrund dessen kannst du die Energie berechnen, diese Astrophagen. Das finde ich eigentlich total. Also ich saß quasi neben Brian Cox, der mir die ganze Zeit erklärt hat, was hier physikalisch vorgeht. Und sehr interessant. das wertet für mich den Film auch noch mal auf, weil er sich so plastisch und echt anfühlt. Auch das Raumschiff sieht nicht aus, wie wir es uns bei Sci-Fi normalerweise vorstellen. Und jetzt bist du halt mit diesem gestrandeten Astronauten alleine. Das ist vielleicht auch deswegen der deutsche Titel Der Astronaut. Hauptsächlich der deutsche Titel Der Astronaut, weil das Buch so heißt. Und das Buch heißt in Deutschland so, weil das andere Buch Der Marsianer heißt. Und man will dann, Buchverlage müssen ja immer zu Tricks greifen, was die Titel angeht, was ist gerade Mode, welche Art von Titel verbindet man mit dem Autoren, damit sich das ein Bahnhofskiosk besser verkauft. Und dann wird aus Project Hail Mary eben Der Astronaut.
Der Astronaut. Das ist so ein, das ist ein ziemlich generischer Titel.
Ja, ich meine, Hail Mary könnte man auch für alles verwenden können, passt aber trotzdem sehr gut zu dem Film. Weil Hail Mary ist im Amerikanischen, besonders wenn man von Football redet, meint man damit so eine Art Longshot, der sehr darauf vertraut, dass es der eine da vorne schon irgendwie hinkriegt. Mhm. Und das erklärt natürlich sehr gut seine Rolle in dem Film, die von Ryland Grace. Er muss es irgendwie hinkriegen und es ist ein Longshot der Menschheit, um die Menschheit zu retten. So, das sind die Scales, die Stakes. Die sind ein bisschen größer als bei der Marsianer. Es geht nicht ums eigene Überleben, ganz im Gegenteil. Es geht um das Überleben von allen anderen. So. Und das Buch ist auch schon sehr beliebt. Ich habe es auch nicht gelesen. Es wurde mir aber von vielen Buchlesern lange vor dem Film, wurde mir schon immer von diesem Buch vorgeschwärmt. Schon immer. Und das hat mich so neugierig gemacht auf den Film. Und ich habe erst durch den kleinen Spoiler im Trailer verstanden, dass ich mit Project Hail Mary gerade einen Trailer zu Der Astronaut sehe. Weil das war ja so ein bisschen, ich wusste ja nicht, dass der Project Hail Mary heißt im Original. So, und das sind so die Unterschiede. Ich habe viel zu lange geredet, um den Film kurz zusammenzufassen. Du hast schon über die Regisseure geredet. Chris Miller und Phil Lord, die Spider-Verse-Filme verantwortet haben. Sie haben nicht Regie geführt. Das hat aber den einfachen Grund, weil das ein zu großes Projekt war. Phil Lord hat sie aber geschrieben und Chris Miller ist sein kongenialer Partner. Die haben zusammen den Lego-Movie gemacht von 2014.
Und Solo, Ron Howard Story.
Oder eben nicht. Ja, genau. Oder eben nicht. Wobei, weißt du, das finde ich so geil. Das war ja ihr erstes Live-Action-Projekt, glaube ich, ne? Solo A Star Wars Story. Und davor haben sie halt den Lego-Movie gemacht, der für mich einer der besten Animationsfilme aller Zeiten
ist. Der ist echt toll.
In meiner Erinnerung ist das so. Und sie haben Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, glaube ich, gemacht, oder?
Ja, der soll richtig toll sein.
Habe ich leider auch nie gesehen. Was echt schade ist, weil ich ihre anderen Filme, wie die Spider-Verse-Filme, auch so gerne mag.
Sandra ist doch ein wahnsinniger Animationsfan, ne? Wahnsinnig. Und sie meinte, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen muss man gesehen haben. Als Animationsfan.
Ich glaube es mittlerweile, weil alles, was ich von denen gesehen habe, war super. Deswegen hatte mein Herz damals geblutet, als sie bei Solo A Star Wars Story mitten in der Produktion ausgestiegen sind. Und es war ja schon eine Big-Budget-Produktion, ihre erste Live-Action-Produktion. Sie war auch noch mit ILM, also mit Industrial Lights and Magic, mit Lucasfilm quasi, die auch die Effekte dieses Films gemacht haben, Hail Mary. Und das fühlt sich jetzt ein bisschen wie Redemption-Arc an, weil sie uns zeigen, das können wir. Und Solo Star Wars Story ist halt das, wogegen wir uns ja gewehrt haben. Die reden zwar nicht schlecht voneinander, also sie und Kathleen Kennedy, die reden alle nicht schlecht voneinander. Sie reden nur von den kreativen Differenzen und es hat halt einfach nicht gepasst und so weiter. Aber man weiß ja, dass es wohl daran lag, dass sie mit dem Drehbuch nicht 100% einverstanden waren und ganz viel am Set anders wollten und den Humor stärker in den Fokus stellen wollten, dass es ein leichtfüßigerer Film ist. Und jetzt, wo ich diesen Film sehe, glaube ich das.
Ja, ja. Stattdessen haben wir einen drögen Film gekriegt. Ich fand den ja sehr dröge, den Solo-Film. Ich finde, der ist vor allem das. Also, ich muss sagen, ich bleibe ja dabei. Es ist für mich der schlechteste Star Wars-Film, weil er einfach so langweilig und so nichts ist. Also, alle anderen Filme, selbst wenn die spektakulär schlecht sind, sind sie genau das so. Spektakulär schlecht. Aber der ist für mich so. Ich habe ihn zweimal gesehen und es bleiben keine Details hängen. Es bleibt einfach nichts hängen. Und alles, woran ich denke, ist orange und braun. So, und
der Look ist sehr flach.
Der Look ist hässlich. Und ich habe eine Frage. Und ich weiß, du wirst jetzt mit den Augen rollen, weil Eve macht schon wieder einen Kackewitz. Aber es ist eine berechtigte Frage. Es ist eine berechtigte Frage. Der Millennium Falcon war wirklich strahlend weiß innen. Strahlend weiß innen. Und hat Chewie den einfach zugeschissen? Oder was ist mit dem passiert?
Schlechte Air Ventilation.
Ja, wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Ja. Weißt du, ich finde, Solo Star Wars Story hatte ja Momente und Ideen, finde ich. Und du merkst, jetzt im Nachhinein, jetzt erst recht, auch dann Project Hail Mary, finde ich, merkt man, dass was Chris Miller und Phil Lord in diesem Film, in diesem Drehbuch gesehen haben. Und stell dir jetzt vor, sie nehmen dieses Drehbuch, verändern es und machen daraus einen viel spaßigeren, leichteren Film, da wirklich wie ein Abenteuer daherkommt und knackig ist. Und das ist ja genau der Film nicht geworden am Ende, weil Ron Howard ist dann auf einer, wie soll ich sagen, starren Ron Howard-Manier einfach nur abgefilmt hat. Das sagt er ja selber. Er hat nur das Drehbuch visualisiert, mehr hat er nicht gemacht. Und ich finde, das merkt man. Und bei Project Hail Mary und auch der Marsianer, die haben beide denselben Vorteil, dass sie ein richtiges Drehbuch-Genie, finde ich, als Autoren haben. Nämlich Drew Goddard. Ja. Der hat auch schon der Marsianer gemacht.
Drew Goddard ist eine fucking Legende in meinem Buch. Erstens ist er einer der Hauptautoren gewesen von Angel, was man nie vergessen darf. Dadurch wurde er so richtig berühmt und durch seine Zusammenarbeit auch mit Joss Whedon bei Angel. Und das sein und David Greenwalds Einfluss auf das Spin-off Angel hat auch dafür gesorgt, dass, obwohl man merkt, es ist eine Joss Whedon-Serie, obwohl man merkt, es ist auch eine Serie im Buffy-Kosmos, diesen sehr eigenen Stil und auch diese düsteren Ausweicher, die Angel hat, das ist unter anderem Drew Goddard zu verdanken. Und dadurch hat diese Serie, die hat ja gestruggelt in der ersten Season, wenn man die guckt. In der ersten Season ist es der klassische Fall von, es ist ein Spin-off von der und der Serie. Das ist ja so häufig das Problem mit Spin-offs. Es ist halt eine Spin-off-Serie. Und ich finde, die Serie hat erst mit Season 2, also Ende Season 1, aber mit Season 2 dann komplett die eigene Identität gefunden. Und danach hat passend, wenn man Angel geguckt hat, war Drew Goddard Showrunner von nichts Geringerem als Daredevil auf Netflix. Und da sieht man halt auch, was der Unterschied ist, wenn Daredevil in Drew Goddards Händen ist oder bei den Leuten, die gerade Daredevil Born Again machen. Und ich finde Daredevil Born Again in jederlei Hinsicht ein minderwertigeres Produkt. In jederlei Hinsicht als das, was wir hatten bei Netflix. Und als wäre das nicht genug, die Zusammenarbeit mit Joss Whedon und Drew Goddard hat uns Cabin in the Woods gegeben.
Ja.
Ein absolut brillanter Film,
ja.
Der wirklich so das Ü-Ei der Film, so, so nenne ich den gerne. Und ein Film, den ich kriminell unterschätzt finde. Ich weiß immer nicht, ob du ihn gesehen hast. Wenn nicht, guck ihn, weil er ist voll dein Ding. Also ist eigentlich voll deins.
Ich weiß. Bad Times
at the El Royale ist so ein Film, Marco. Wenn der dieses Jahr rauskommen würde, wäre der in deiner Top 10 dieses Jahr. So, weiß ich. Also es ist ein richtig, richtig toller, leider untergegangener Film mit einem All-Star-Cast. Hat ein bisschen Whodunit-Vibes, hat ein bisschen Mystery-Vibes. So ein bisschen wie Weapons. Guck dir den mal an, der ist klasse. Weapons meets Tarantino, so in dem Dreh. Der ist aber ohne Horror, also ohne übernatürliche Sachen.
Okay, den Vergleich hätte ich jetzt nicht erwartet. Ach so, wegen der Episodenstruktur wahrscheinlich.
Episodenstruktur, ja, okay. Und diesem Gefühl der Bedrohung die ganze Zeit, dass da irgendwas ist. Erinnert auch ein bisschen an den Film Identität, nur ohne Cop-Out-Ende.
Na, okay. Ja, ehrlich gesagt, damit hätte ich auch El Royale eher verbunden. Tarantinos Identity quasi. Ja, stimmt, ist auf meiner ewigen Watchlist, ist leider immer noch nicht passiert.
John Hamm, Jeff Bridges, Chris Hemsworth.
So. Aber zwei andere Sachen noch, die ich von Drew Goddard sehr mag, die in der Zusammenarbeit mit J.J. Abrams passiert sind. Das eine ist, er ist einer der Autoren von Lost gewesen, was ja deine, also von uns beiden, eine der All-Time-Favorite-Serien aller Zeiten ist.
Und auch Regisseur.
Und er hat auch Cloverfield gemacht.
Ja.
Ja, stimmt, er ist ja noch ein talentierter Regisseur, das kommt noch dazu. Weißt du, was er gerade schreibt?
Aber warte, Cloverfield, Regie hat er nie geführt?
Nee, er hat das Drehbuch geschrieben.
Ah, okay, gut.
Aber weißt du, was er gerade schreibt?
Ich weiß nicht, sag mir.
Matrix 5.
Ja, trotzdem, ich bin raus.
Naja, das heißt ja erstmal nix, ne? Weil das ist jetzt der erste Matrix-Film ohne die Wachowskis.
Ja.
Muss man jetzt dazu sagen. Also wir sind ja beide uns einig, dass Matrix 4 zu viel Meta war, sodass sich, welche war es, die Lana Wachowski oder Lini?
Eine von beiden
hat sich damit komplett in die Nesseln gesetzt, finde ich. Und wenig ist geblieben von Matrix 4. Und deswegen bin ich umso gespannter, was jemand wie Drew Goddard mit Matrix macht. So, also es ist ja eigentlich so, wie das, was aber Daredevil gemacht hat. Du hast den Ben Affleck-Film und Jahre später kommt ein neuer Daredevil raus und es ist einfach was komplett anderes als der letzte Daredevil. Yeah. Und ich glaube, so ähnlich könnte es mit Matrix sein. Zwischen Matrix 4 und 5 wird es eine sehr große gefühlte Diskrepanz geben.
Wird es, aber allein, dass er existiert, ist für mich schon zu viel. Also ich muss sagen, bei Matrix 4, ihr hört euch mal den Podcast an, ja, du hast recht, der war zu Meta, aber das ist ja nicht das einzige Problem. Der Film ist ja ein einziges Problem.
Ja, ja, da kommt ja viel dazu.
Also, ob Story, ob Inszenierung, also was ist da nicht scheiße so an
diese
dem
Film? Diese TV-Inszenierung ist so schlimm, also ist so ein Downgrade.
Aber auch die Story ist scheiße, also da ist ja wirklich, da funktioniert ja gar nichts. Also es ist wirklich ein Film, das kann ich selten sagen, da funktioniert ja wirklich gar nichts. Also Matrix 4 ist
Ja, aber Story ist nie das Problem von Goddard. Das finde ich so faszinierend an ihm. Er hat auch an Project Hail Mary in der Pandemie angefangen zu schreiben. Das heißt, wirklich seit 6 Jahren arbeitet er an diesem Film. Mehr oder weniger, aber als Drehbuchautor arbeitet er nie nur an einem Projekt, wie ja auch seine Filmografie zeigt. Aber er hat halt 6 Jahre lang auch an Project Hail Mary gearbeitet. Und das war für ihn eine riesige Herausforderung, auch aus Gründen, die wir nur im Spoiler-Part besprechen können. Aber du hast halt eine Hauptfigur, die in dem Buch ja auch sehr mit ihren Gedanken allein ist. In der Romanvorlage kannst du schreiben, was sie denkt. Das kannst du im Film aber nicht. Also sei, du machst halt ein schlechtes Voice-Over, das sich anhört wie in einem Film-Noir-Film, als der Detektiv dann in die Kamera redet. Das wird hier nicht passieren. Du musst hier cleverer vorgehen und Abkürzungen nehmen und trotzdem irgendwie in 2,5 Stunden-Epos hinkriegen, das so nah es geht an der Romanvorlage ist. Und ich finde, das ist ihm gelungen. Es gibt noch ein anderes Buch von Andy Weir, das heißt Artemis. Da weiß ich überhaupt nicht, worum es geht. Ich weiß nur, dass es auf dem Mond spielt. Und wer an Artemis gearbeitet hat, jahrelang, waren Chris Miller und Phil Lord. Und die sind an dem Film daran gescheitert, dass es mit nur einem Sechstel der Erdgravitation ja natürlich spielt, weil es auf dem Mond spielt. Und sie wussten nicht, wie sie das in Live-Action visualisieren können. Und dann haben sie gehört, dass Ryan Gosling und Drew Goddard an Project Hail Mary sitzen. Und dann sind sie geswitcht von dem einen Projekt auf das andere. Und jetzt, wo es mit Project Hail Mary so gut lief und sie wissen, wie man in Schwerelosigkeit inszeniert, wollen sie angeblich irgendwann zurück zu Artemis. Also da irgendwann wird das vielleicht Full Circle gehen und ich bin gespannt. Aber jetzt haben wir das, was wir hier haben. Eine Besonderheit dieses Films, die es auch mit Interstellar teilt und sich vielleicht auch deswegen so ähnlich anfühlt, ist die Art, wie mit VFX umgegangen wird. Wobei ist es schon anders. Bei Christopher Nolan haben wir ja berühmterweise auch keine Greenscreen-Szenen, sondern selbst wenn du aus dem Fenster guckst und du siehst das All, siehst du in Wirklichkeit eine Projektion. Also eigentlich quasi die Schmalspur-Version von Stagecraft, von The Volume, von der Technologie, die man bei The Mandalorian benutzt. Bei dem Film sind sie hingegangen und haben dasselbe gemacht wie bei Dune. Sie sind hingegangen und haben statt Greenscreen Leinwände hochgezogen in der richtigen Farbe des Lichtes, wie es gerade auf Ryland fällt, so dass es sich viel echter anfühlt. Also zum Beispiel schwarz für das Weltall oder ein grünlicher Stich für ganz grünen Planeten, um jetzt nicht zu viel zu verraten. Und diese Technik hat der Kameramann schon mal bei einem anderen, derselbe Kameramann bei einem anderen Film angewandt, nämlich bei Dune. Da hat er nämlich Sandscreens aufgestellt, beigefarbene, riesige Leinwände. Das war Greg Fraser. Und ich betone ja immer und immer wieder, für mich ist es einer der besten Kameramänner der Welt, der ein paar der schönsten Filme dieser Welt gemacht hat. In den letzten Jahren eben The Batman und Dune Part 1 und Part 2.
Und, ja, er ist ja für Teil 3 nicht dabei und eventuell ist Project Hail Mary der Grund, aber
Auch. Weißt du, was der Hauptgrund ist? Weißt du, was der Hauptgrund ist?
The Batman 2?
Nee, auch nicht. Den macht er ja auch nicht. Terminüberschneidungen. Dazu gehört vielleicht auch Project Hail Mary, aber der Hauptgrund sind die 4 Filme von Sam Mendes, zu denen er sich committed hat. Weißt du, was ich meine? Die 4 Filme, die an denen Sam Mendes gerade sitzt? Sam Mendes, der Skyfall gemacht hat.
Ja, ich habe mal, welchen Film sitzt der gerade?
Der macht einen Beatles-Biopic und er widmet jedem einzelnen Beatle einen Film. Und die macht alle Craig Fraser.
Das ist ja krass. Also, wir sind alle sehr gehypt auf den Ringo Starr-Film.
Weißt du, wer Ringo Starr spielt?
Sag.
Barry Keoghan. Der Joker.
Okay, ja, krass. Hat man schon den kompletten Cast der Beatles?
Ja, es gibt erste Fotos von denen. Die sehen tatsächlich relativ gut gecastet aus. Es gibt aber nur Fotos, sind wirklich nur so Set-Fotos.
Dickinson ist John Lennon, Paul Mescal ist Paul McCartney, Joseph Quinn ist, okay, das passt. Joseph Quinn ist George Harrison, das ist nicht schlecht.
Der Cast ist wirklich nicht so schlecht. Also wenn ich finde ja, das Ding ist halt bei Sam Mendes, der ist immer nur so gut wie das Drehbuch. Ich weiß gerade nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat.
Aber machen die das dann so wie beim MCU? Und wenn der Paul McCartney-Film zu Ende ist, kommt ein Produzent an, rein und sagt, you think you're the only Beatle in the world? Mr. McCartney, you have become part of a larger universe, you just don't know it yet. Und dann kommt kommt Paul McCartney will return in The Beatles.
In meinem Kopf wechseln sich die Filme nicht ab, sondern die müssen ja miteinander interagieren. Aber es kann theoretisch natürlich auch sein, dass es trotzdem durch die 10 Jahre Beatles geht, weil das vergisst man immer.
Oder
die Beatles waren nur 10 Jahre.
Oder es ist eine Origin-Story von jedem Einzelnen. Und dann ist halt S.H.I.E.L.D., bringt die zusammen für die Beatles. Und das ist dann der Team-Up-Film. Und dann fragt Paul McCartney, John Lennon, yeah, big man in glasses, take that off, what are you?
A philanthropist, I'll just imagine the world to be a better place.
Ich würd's gucken.
Okay. Damit sind natürlich die einzigen
Beatles, Thanos ist Yoko Ono.
Ja, es sind aber nicht die einzigen Beatles, die Craig Fraser ja gefilmt hat.
Fine, I'll do it myself. Sorry.
Ja, ich merke schon, ich rede gerade mit mir selber. Ja, Craig Fraser, er hat eine Technik angewandt bei diesem Film, die er auch bei Dune gemacht hat. Er hat alles digital gefilmt, hat es aber dann noch mal auf Film ausgespielt, 2-mal, und dann wieder zurück in digital, damit du diesen Filmkorn hast, dieses Gefühl dieser warmen, kontrastreichen Bilder. Das ist ja so seine Go-To-Technik, um, das hat er auch bei The Batman gemacht, um digital gedrehte Filme wie analog gedrehte Filme wirken zu lassen und diese Magie einzufangen.
Absolut.
Anders als Dune 3, der ja zum Beispiel jetzt komplett auf Film gedreht ist, außer die Szenen auf Arrakis, damit sich das immer noch so anfühlt wie bei Dune 1 und 2. Naja, die Effekte sind dann von ILM, und weil es jetzt ohne Greenscreen ist, ist das super aufwendig. Das musst du dann wie bei The Creator, musst du so rotoscopen und alles händisch rausretuschieren und so. Kein Wunder, dass der Film über 200 Millionen gekostet hat, obwohl der hauptsächlich ein Set hat, hauptsächlich. 3/4 des Films spielen an einem Set, das ist dieses Raumschiff. Und trotzdem hat der Film so viel gekostet.
Hier eine Frage, ganz kurz einhaken. Weißt du denn, wie die Box-Office-Projections sind von dem Film?
Nee, gar nicht. Also wir nehmen jetzt am Freitagmorgen auf, der ist gestern gestartet. Ich kann es dir nicht sagen.
Ich will mal nur die Projections mir angucken. Weil das ist ja ein sportliches Budget. Mhm. Und du weißt ja, wie schwer es mittlerweile derartige Filme haben am Box Office.
Ja. Man muss aber bei dem Film dazu sagen, ich bin ja auch immer der Meinung, klar, er könnte jetzt sogar im Kino floppen, kann passieren. Aber Erfolg wird bei Streaming-Filmen ja oft anders bewertet, weil der Film gehört nämlich den MGM-Studios, also Amazon damit. Also MGM hat damals nach dem, ich muss ein bisschen aufdröseln, Ryan Gosling hatte schon bevor der Roman rauskam, hatte er schon die Skriptseiten in der Hand, bevor der Roman draußen war, aber der Roman war ein Bestseller. Und dann hat MGM auch schon in Zusammenarbeit mit Ryan Gosling diese Filmrechte gekauft. Das ist aber schon 6 Jahre her oder was weiß ich wie lange. Und seitdem sitzt MGM auf diesen Filmrechten und Amazon hat MGM gekauft und deswegen ist es offiziell eine Amazon-Produktion. Und das heißt, der Film wird auch früher oder später auf Prime zu sehen sein für jeden. Was auch wieder heißt, wenn das Ding ein Streaming-Hit ist, ist es für MGM auch fein, für Amazon. So, das ist dann am Ende des Tages vielleicht wurscht. Aber wäre schon schön, wenn der Film über 300 Millionen einnimmt, damit sie auf plus minus null landen. Und was hast du rausgefunden?
Also, das ist erneut nur ein Forecast, okay? Das kann sich ja mal ändern. Aber jetzt geht man davon aus, dass er im ersten Startwochenende domestic 60 Millionen einspielt,
nice.
Aber weltweit 100 Millionen im Startwochenende. Das wäre ein ziemlich solider Start.
Das wäre ein sehr großer, also für einen Nicht-Franchise-Film.
Ja, yeah, wäre das ein ziemlich
starker. Ist das ein richtig guter Start?
By the way, Box-Office-mäßig, ich hätte mit jemandem wetten sollen, weil ich bin ja Box-Office-Wetten bisher immer nur mit dir eingegangen. Aber ich habe gewettet, dass Scream 7 ein Mega-Erfolg wird. Ja? Ist jetzt der erfolgreichste Film des Franchises.
Ich dachte, das ist ja schon längst. Ja.
Nee, er hatte den erfolgreichsten Start. Aber er hat jetzt knapp 180 Millionen eingespielt gegen ein Budget von 45 Millionen. Das ist nicht ohne, du. Das ist nicht ohne, sag ich dir. Wollen wir in den Spoiler-Part hüpfen?
Wir müssen in den Spoiler-Part, weil ich wollte gerade vom Framestore erzählen. Und das machen wir jetzt im Spoiler-Part. Weißt du, was Framestore ist? Ich vergesse immer wieder diesen Namen, weil das so ein generischer Name ist.
Ist das ein Laden, in dem man sich Frames kaufen kann?
Ja, genau. Also wenn dir Frames fehlen bei den 24 Bildern pro Sekunde, kaufst du da die Frames. Das ist ähnlich wie bei einem Videospiel, eine bessere Grafikkarte, damit du mehr Frames pro Sekunde hast. Nee, Framestore ist die Special Effects Firma, die sich spezialisiert hat auf digitale Kreaturen. Die haben zum Beispiel Chopper gemacht in One Piece. Die haben aber auch gemacht Krypto und Superman. Und selbst da musst du ja als Hundebesitzer sagen, okay, das ist denen wirklich sehr gut gelungen.
Ja, sieht gut aus, ja.
Und sie haben in diesem Film Rocky gemacht. Rocky, die Spoiler-Kreatur, über die wir die ganze Zeit herumgetanzt sind. Oder wie eigentlich Ryan Gosling neulich so schön gesagt hat in einem Interview, die Leute beschweren sich, dass wir den in einen Trailer gepackt haben, aber das ist ja so, als wenn wir E.T. bewerben würden mit, da geht's um einen Jungen, dessen Eltern sich scheiden lassen.
Yeah.
Verständlich irgendwo. Also mir haben Leute immer zuerst von Rocky erzählt, wenn sie über dieses Buch geredet haben, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne zu sagen, das könnte jetzt ein Spoiler sein, aber, nee, sondern da gibt's ein Alien, das heißt Rocky und es ist genial.
Ja, und ich habe ja auch in einer Überschrift schon für eine andere Review gehört, The Odd Couple in Space. Also, was es auch ganz gut trifft, so ein bisschen, ne?
Ja.
Also, Rocky ist super. Das hat mir jemand gespoilert, weil mich haben immer wieder gefragt, ach, du guckst den Film mit dem Stein-Alien. Ich so, es gibt einen Stein-Alien in dem Film? So, weil ich hatte aber keine Trailer gesehen. Es ist für mich, der sieht ein bisschen aus wie ein Pokémon. Er sieht ein bisschen aus wie Kleinstein, nur ohne Gesicht.
Ja, so. Stimmt.
Aber mit 4 Gliedmaßen anstatt 2. 5, stimmt. Ich finde, das ist echt eine wundervolle Idee. Und das ist das, was ich meinte mit der Spielberg-Magie.
Ja.
Wie er eingeführt wird. Er wird, da finde ich es ganz geil, dass du gerade E.T. erwähnt hast, weil der E.T.-Vergleich, der hinkt überhaupt nicht. Weil wenn du, weißt noch, wie E.T. eingeführt wird, das erste Mal, als er sich dem Jungen vorstellt?
Es ist halt ein bisschen wie ein Horrorfilm gemacht.
Ja, also er geht ja raus, Elliot geht raus und es ist noch so diesig und neblig und er hört was da in dem im Bungalow und dann schmeißt er doch da einen Baseball rein und der Baseball wird zurückgeschmissen und so merkt er, oh Gott, da ist irgendwas. Und so ähnlich ist es bei Ryan Gosling. Der kriegt ja erst immer diese Botschaften zugeworfen, aber dann hört er doch auch irgendwann dieses Klopfen. Und was uns eigentlich so einen halben Jumpscare gibt.
Das ist ein Jumpscare. Das ist der einzige Jumpscare im Film.
Und danach wird es aber süß. Und das Geile ist, und hier bricht er in einer Szene so geil mit Erwartungen, weil wir haben ja so häufig dieses Awe of Wonder, wenn wir irgendeine außerweltliche Kreatur oder ein Tier treffen und dann klopfen wir und das Tier klopft nach und so weiter. Ryan Gosling, wow, du klopfst richtig gerne. Und dabei zeigt er eigentlich nur, guck mal da hinter dir, ich will dir was zeigen, du. Und dann wär's hier gerade der Primitive so. Da hat der Film mich richtig gekriegt. Als diese Szene kam, das Publikum hat gelacht wie wild. So. Und auch als Rocky die Liebe seines Lebens beschreiben soll. Wie heißt sie denn? Und es geht und der Name ist immer noch nicht zu Ende. So. Das fand ich so. Let's call her Adrian. So. Ja, Mann, du wusstest doch, dass mir der Film gefällt, allein weil der auch so viel. Der Film hat nicht nur durch Name-Dropping und durch kurz Sequenzen zeigen aus dem ersten Rocky Allure. Der Film ist eine Underdog-Story. Der Film ist eine Rocky-Story. Und allein da hättest du wissen müssen, dass ich den Film lieben werde. So, es ist auch irgendwo ein Liebesbrief an Rocky. Es ist die Geschichte von dem unscheinbaren Helden, von hier in dem Fall auch einem Typen, dem Entscheidungen genommen wurden und der jetzt das erste Mal in der Lage ist, selber Entscheidungen zu fällen. und zu sehen, aus welchem Stoff. Und die muss er ja mehrfach treffen in diesem Film. So, rette ich mich oder rette ich jetzt meinen Steinbuddy? Oder gehe ich nach Hause oder und so weiter? Also, das fand ich richtig geil. Und ich mochte aber auch diese dramatischen Flashbacks, diese Karaoke-Sequenz. Wen hat die nicht getroffen?
Ja, oder? Und vor allem, wie gut dieser Song ist. Ich kannte den vorher nicht, weil ich keinen Harry Styles höre.
Was?
Ich kannte den nicht. Ich höre keine Harry Styles. Ich also jetzt nicht.
Hast du nie Radio gehört?
Ich höre nicht Radio. Ich bin im 21. Jahrhundert.
Sorry, ich bin Autofahrer.
Ja, ich weiß. Aber auch im Auto kann man Spotify hören. Aber auf meiner Spotify-Playlist, auf meiner aktuellen, ist auch Sign of the Times von Harry Styles. Und das ist ein fantastischer Song. Und die Interpretation ist fantastisch von unserem deutschen Exportschlager Sandra Hüller, die das in dem Film halt bei der Karaoke-Bar zum Besten gibt. Einer der einzig negativen Teile, die ich finde, in der deutschen Fassung des Films, ist Sandra Hüllers Synchronisation. Die synchronisiert sich selbst, aber ich finde, man hört, weil die Synchro, die Deutsche ist fantastisch, die haben vor allem auch englische Wortspiele beibehalten, indem sie manche Sachen einfach englisch gelassen haben, wie zum Beispiel Fist My Bump. So.
Fist My Bump ist super.
Das kannst du nicht übersetzen, also haben sie es nicht übersetzt. Die dachten sich, das Publikum versteht das doch sowieso, dann bauen wir es in Englisch ein. Fantastisch, fantastische deutsche Synchro. Außer Sandra Hüller. Aber du hörst ihr an, finde ich, erstens, wie unmotiviert sie das eingesprochen hat, so nach dem Motto, ich hab das doch schon mal gespielt, ich mach das nicht nochmal. Es gibt welche, die machen das super, wie Christoph Waltz, wenn sie sich selbst synchronisieren. Und es gibt Menschen, denen du anmerkst, dass sie keinen Bock haben, sich selbst zu synchronisieren. Sie machen das nur, weil es in ihrem Vertrag steht. Und ich hab das Gefühl, bei Sandra Hüller war das so. Wenn du die deutsche Fassung des Films siehst, du hast ja die OV-Fassung gesehen, nehme ich an, oder?
Mhm.
In der deutschen Fassung des Films, all ihre Dialoge sind geflüstert, monoton geflüstert von ihr selbst. Und du hörst, dass es in einem anderen Studio ist. Du hörst es einfach. Das fühlt sich nicht so, das fühlt sich nicht wie in diesem Raum, in diesem Moment an, sondern es fühlt sich an wie ein Zoom-Call am anderen Ende des Planeten. Die haben das in L.A. aufgenommen mit irgendeinem Tonstudio und die Deutschen mussten es dann im Schnitt zusammenflicken. Das merkt man einfach. Das ist richtig schade. Aber ansonsten ist Sandra Hüller super. Als die, ich würde mal sagen, dritte Hauptrolle.
Dritte. Ja. Sie ist absolut super und ich find's krass, wie sie jetzt wirklich so auf dem Screen explodiert ist in den letzten paar Jahren. Das ist erneut so eine Christoph Waltz-Geschichte.
Ja, schon. So. Ja, sehr vergleichbar tatsächlich, ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, in der Buchvorlage ist ihre Rolle viel antagonistischer anscheinend oder viel kälter, also gar nicht so herzlich, wie sie hier rüberkommt. Aber das ist ja okay, weil der Film hat einen deutlich optimistischeren Ton, als es die Vorlage wohl hat, habe ich mir jetzt von mehreren Leuten sagen lassen. Aber trotzdem ist ja der Kern immer noch derselbe und der Kern ist auch immer noch hoffnungsvoll. Bei Rocky, ich habe jetzt die ganze Zeit von Framestore geredet. Das heißt nicht, dass Rocky die ganze Zeit animiert war, ganz im Gegenteil. Am Set selber war immer eine Puppe, beziehungsweise also ein Animatronik, gesteuert von 5 Puppenspielern. Und einer dieser Puppenspieler hat auch die Stimme gemacht von Rocky. Und der hat so gut harmoniert, auch Improvisations-Comedy-mäßig mit Ryan Gosling, dass sie gesagt haben, wir behalten seine Stimme. Die Stimme, die du im Film hörst, ist der Puppenspieler, der nie gedacht war, die Stimme von Rocky zu sein.
Was ich mich gefragt habe, als ich den Film gesehen habe, die suchen ja eine Stimme für ihn, ne?
Ja, ja, ja.
Und gehen da so ein paar Sachen durch. Haben die das mit AI gemacht oder haben die da wirklich Meryl Streep und Patrick Stewart?
Ich wette,
Stewart
sie haben Meryl
so.
Streep da reingemacht. Ich wette, das ist die echte. Da habe ich auch keine Bestätigung bisher gehört. Aber
und
ich wette,
war auch Patrick Stewart.
Ach so, war es wirklich Patrick Stewart?
Yeah.
Ja, könnte schon sein, ne? Ich habe gar nicht rausgehört, dass es Patrick Stewart ist. Hatten die seinen Namen gesagt?
Diese Stimme.
Ja, das kann schon sein. Ja, sehr britisch. Könnte Patrick Stewart sein. Ja, genial gemacht. Und in der deutschen Fassung war es auch die deutsche Stimme von Meryl Streep dann.
Ja, das bist du.
Ja, aber das war auch so ein Ryan Gosling-Gag. Wow, she really can play everything, anything. Ich wette, das war nicht im Drehbuch.
Ja, glaube ich auch. Es gab so ein paar Momente, wo du das Gefühl hattest, auch was er mit seinen Augen macht, was er mit seiner Mimik und seiner Gestik macht. Das gibt dem Gag so einen größeren Punch. Ich bin ja der festen Überzeugung, Ryan Gosling, seitdem ich ihn in The Nice Guys gesehen habe, hat er eine ganz andere Rolle von sich gezeigt. Und zwar, dass der auch echt gutes Comedic Timing hat, dass der sich auch nicht zu schade ist, all in zu gehen mit Klamauk hier und da. Und das macht er ziemlich gut. Ich finde, in Barbie war es scheiße. Ich mag den Film nicht, aber ich mag da auch, ich verstehe nie, dass da eine Oscar-Nominierung für ihn drin war. Also verstehe ich wirklich nicht. Muss ich wirklich sagen, werde ich nie verstehen. Das ist für mich dieser Effekt, großartiger Schauspieler. Und dann dafür wurdest du nominiert?
So. Ich glaube, es liegt daran, weil oft wird nur die Figur ausgezeichnet. Es ist manchmal, also oft wird nur der Schauspieler ausgezeichnet und oft wird nur die Figur ausgezeichnet. Und bei Barbie wird die Figur ausgezeichnet, weil Ken eben so eine Kultfigur geworden ist.
Ja, aber ich fand das ganz komisch. Also ich fand das ganz komisch, weil das war absolut eine unnuancierte Performance. Und dabei ist er ja so gut da drin, wenn du dir The Nice Guys anschaust. Sogar wenn du dir den Film, den hast du halt nicht gesehen, aber ich finde den gut. Oder hast du ihn gesehen? Crazy Stupid Love? Hast du ihn gesehen?
Ja, natürlich habe ich den gesehen, ja.
Ach so, ja. Den mag ich sehr gerne. Und ich finde, da hat er auch so das erste Mal angefangen, so seine Comedy-Muskeln so zu flexen. Hat es dann halt noch mehr ausgearbeitet. Und hier sind wir. Und wir sehen, der Typ kann halt echt alles spielen. Und
er spielt schon immer eine Variante von Ryan Gosling, also jetzt noch mehr als früher, finde ich. Früher hat er ja auch so Sachen wie Drive gemacht oder wie heißt der andere Film mit Nicholas Winding Refn? Wie heißt der danach?
Sinners, nee, wie heißt der? Nee,
der mit dem Samurai-Schwert.
Ja, Only God.
Only God Forgives.
Only God Forgives, ist der das? Ja.
Ja, der war auch so ein mythischer Traum, so ein Fiebertraum. Also Ryan Gosling kann auch sowas, stimmt schon. Er hat aber schon lange keinen Blade Runner mehr gemacht. Weißt du, er hat schon lange nicht mehr sowas gemacht. Jetzt macht er gerade relativ viel, Ryan Gosling spielt Ryan Gosling. Aber er hat halt diesen Charme. Es gibt diesen wunderschönen Interview-Ausschnitt, in dem er auf The Nice Guys angesprochen wird. Er sitzt da neben Sandra Hüller, weil das ist tatsächlich so ein Dauerthema jetzt, wenn du die ganzen Interviews zu Project Hail Mary ansiehst. Da immer wieder wird er auf The Nice Guys angesprochen. Ja, kommt da jetzt ein Sequel oder nicht? Und ich fand das so charmant, wie Sandra Hüller neben ihm sitzt und sagt, oh, I really love that movie. Also du hast wirklich gemerkt, so die will auch ein Sequel. Und immer wenn er auf das Sequel angesprochen wird, sagt er immer nur, ah, wir haben damals gegen Angry Birds verloren. Angry Birds hat uns kaputt gemacht. Und so. Also du merkst wirklich, dass Ryan Gosling eigentlich keinen Bock hat, mehr über The Nice Guys zu reden, weil er weiß, dass es gestorben ist. Und er redet über seinen Hate zu Angry Birds. Aber Angry Birds, daran erinnert sich keiner dran. Und The Nice Guys ist Kult.
Und Angry Birds war wirklich kein guter Animationsfilm, muss ich dazu sagen.
Tja, ich habe ihn gar nicht echt geschaut. Und ich habe das Spiel gespielt. Ich habe das Spiel gespielt, aber ich hatte keinen Bock, diesen Film zu sehen.
Ich habe das Spiel gespielt wie wild. Und ich bin trotzdem Angry Birds dankbar, weil es war eins meiner ersten Interviews, das ich hier hatte. Ich hatte den deutschen Voicecast dazu. Ich hatte Christoph Maria Herbst und Axel Stein und Michael Kessler. Und die hatte ich zu Angry Birds. Deswegen, das war es wert. Aber der Film war jetzt nichts Besonderes. Also nee. So gar nicht. Nee.
Ja, Mai. Ich habe eine witzige Szene gesehen, aber wenn das dann ganze. Also ich glaube halt nicht, dass er wirklich deep ist. Ist ja egal. The Nice Guys ist einer der Filme, glaube ich, tatsächlich mittlerweile in der Filmgeschichte, bei denen die meisten Leute sich ja einigen können, die ihn gesehen haben, dass sie eine Fortsetzung wollen. Das ist wirklich so ein Running Gag seit 10 Jahren. Bitte bringt uns eine Fortsetzung von The Nice Guys. Und wir wissen, alles wird nie passieren. Und deswegen schimpft er immer noch über Angry Birds. So, ja, also Rocky ist der heimliche oder nicht so heimliche große Star dieses Films. Deswegen finde ich es eigentlich auch gut, richtig und wichtig, über ihn zu reden und ihn auch zu zeigen. Aber to be fair, der letzte Trailer, den Project Hail Mary hatte, der finale Trailer, hat mir auch zu viel von Rocky gezeigt. Also der zeigt sehr viel von Rocky. Ich habe das bewusst in mein Video nicht reingeschnitten. Und die machen ja mittlerweile auch so virales Marketing mit Rocky. Okay. Zum Beispiel, hast du das La La Land Poster gesehen?
Ich habe gar nichts, aber ich kann es mir jetzt vorstellen. Dann ist er in der Pose oder was?
Ja, ja, er ist in seiner Pose und Rocky ist dann in Emma Stone Pose. Macht sich diese Jazz Hands, was sehr lustig ist, sieht sehr schön aus. Und das war der Redemption Arc für Ryan Gosling, weil er doch berühmterweise die Hand so abspreizt in dem Poster von La La Land. Und er beschwert sich bis heute drüber, er hätte das nicht machen sollen. Er dachte, es sieht gut aus. Und sie haben das Poster rekreiert, damit er sagen kann, guck mal, ich habe die Hand jetzt normal. Aber das ist halt, das ist, weißt du, das ist Rocky und all diese kleinen Dinge drumherum sind für mich der Grund, warum ich glaube, dass wir nicht einfach nur heute über einen guten Film reden. Ich glaube, wir auch reden gerade über einen Film, der in der Popkultur sich jetzt für immer festsetzt. Wahrscheinlich sogar noch mehr als der Marsianer. Ich glaube, das ist wie der E.T. dieser Generation.
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Also, die Zeit wird es zeigen.
Ja, klar.
Ich kann es noch, das kann ich noch nicht sagen. Also ich weiß nicht, ob der so einen popkulturellen Draw haben wird, dass er noch, dass noch über Jahre hinweg darüber geredet wird. Aber für mich muss er das auch nicht. Also ich finde den wirklich, ich finde den echt schön. Ich finde den wundervoll. Es ist ein Feel-Good-Film. Und als jemand, der eh fasziniert ist von diesen Astronautengeschichten und der halt auch dieses Innenleben liebt von Schiffen und der diese Inszenierung liebt, die halt komplett ohne Sound im Weltall ist und so weiter. Sowas finde ich immer ganz toll. Bin ich, also ich war hooked. Ich war wirklich hooked. Ich war sehr schnell hooked. Also der Film hat mich, glaube ich, schon in den ersten 5 Minuten gekriegt. Und hat mich dann auch nicht mehr losgelassen, im Gegenteil. Es war so, immer als ich dachte, ja, aber kann das sich so halten? Weil der geht ja fast 3 Stunden und dann der Einsatz von Rocky und dann das Hin und Her und dann das Kennenlernen zum Schlimmer. Es ist die optimistischere Version von Enemy Mine.
Ja, vielleicht. Es gibt, ich habe den Film nicht gesehen, ne?
Oh, den musst du sehen.
War der Wolfgang Petersen oder war da Roland Emmerich?
Ja,
Wolfgang Petersen.
Wolfgang,
ne?
Petersen, ja. Wolfgang Petersen, Dennis Quaid und ein außerirdisches Wesen auf einem Planeten, wo sie alles töten will. Und ja.
Es gibt noch einen schönen Vergleich von unserer Kollegin Jenny Jacke von diesem Film. Sie findet ihn nicht ganz so gut wie wir. Aber du weißt ja, Jenny ist auch sehr speziell mit ihrem Filmgeschmack. Aber der Vergleich, den mag ich. Sie hat gemeint, der Film ist wie Interstellar mit Garden State, wenn du die zwei Sachen kreuzt.
Ich habe Garden State nie gesehen, ne?
Was? Ah, yeah, okay. Ja, das ist der most Indie-Film aller Indie-Filme, was daran liegt, weil er so einflussreich war, dass alle ihn kopiert haben, ja. Das ist halt, ich finde, der wird sich wahrscheinlich nicht so gut gehalten haben, wie er damals war. Aber als ich den vor 20 Jahren gesehen habe, ist er einer der 5 Filme, die mich dazu gebracht haben, Film zu studieren. Das lag auch an Garden State. Aber heute wird er diesen Impact nicht mehr haben. Wenn du heute siehst, denkst du, warum, ne, warum finden ihn alle so toll? Weil er halt besonders war für seine Zeit und alle anderen ihn jetzt nachgemacht haben. Aber diese Mischung aus, du baust populäre Musik ein, und das ist ja jetzt hier zum Beispiel auch, also der Harry Styles Song, das ist die Beatles, werden reingeschnitten, weil diese 4 Satelliten nach den Beatles benannt sind. Ich weiß nicht mal, was noch alles auf der Playlist war. Weißt du gerade ein paar Dinge, die auf der Playlist waren?
Oh Gott. Boah, ich krieg das gerade nicht mehr zusammen.
Im Trailer war es Oasis Champagne Supernova. Spoiler, leider ist der Song nicht in dem Film drin. Aber es hätte wahrscheinlich inhaltlich auch gar nicht so gepasst. Die anderen Songs passen inhaltlich viel, viel besser. Und dann ist das halt so. Die Musik selber, ich weiß gerade nicht mehr den Namen des Komponisten. Aber der macht das auch super, dass es erstens so wie in einem Pixar-Film, wie du gesagt hast, in diesen nonverbalen Szenen, dass die Musik das Gesehene so kommentiert, wie in
Daniel Pemberton.
Der hat auch sehr exotische Instrumente teilweise genommen, damit du sowas Außerweltliches, so ein außerweltliches Feeling bei der Musik hast, die wieder in manchen Momenten, finde ich, sehr nach Interstellar klingt.
Ja, absolut.
An manchen Stellen ist es sehr Hans Zimmer.
Ja, absolut. Und es geht halt auch Hand in Hand. Bei so einem richtigen Space-Sci-Fi-Film brauchst du auch den Einsatz von Orgeln. Und den gibt es hier und da.
Ja,
das
ja,
mag
genau.
ich sehr gerne. Das liebe ich.
Ja, ja, daher kommt auch so ein bisschen dieses 2001-Feeling. Das hat der Interstellar schon genommen.
Du, es gab einen Shot, der ist 1:1 in das 2001 A Space Odyssey. Ich sag nur, Ryan Gosling geht auf die Kamera zu und um sich herum dreht sich alles. Also der Raum, in dem er. Das ist eine absolute Hommage an 2001 A Space Odyssey. Kann mir niemand sagen, dass das nicht der Fall ist. Wollte mir sagen, den haben wir nie gesehen. Ach, fuck off. So. Aber ist ja schön. Ich mag das ja.
Lass uns langsam zum Ende kommen, weil das mag ich auch sehr. Du hast ja gesagt, es hat ja mehrere Enden und so ist es ja auch. Also als er dann endlich die Erkenntnis hat, durch diese Parallelhandlung auf einer sehr Nolan-esken Weise, hast du dann die Erkenntnis, er ist unfreiwillig dort. Jetzt erinnert er sich erst und du endest auf einer richtig pessimistischen Note, obwohl er jetzt zur Erde zurückfliegen kann und Rocky zu Arid, hieß der Planet, ne? Zu Arid zurückfliegen kann. Er ist Eridianer. Ich glaube, Erid war es. Auf jeden Fall ist das Ende auf dieser
Eridani. War es nicht Eridani?
Ich weiß es echt nicht mehr.
Ja, ich glaube, Eridani.
Vor allem, ich habe es in Deutsch und in Englisch gesehen. Deswegen kann ich dir das gar nicht so genau sagen. Ach, übrigens, du hast ja einen 70mm gesehen. Ich ja auch. Und in der 70mm Fassung, die ich als zweites gesehen habe, war bei dir auch das Bildseitenformat immer gleich?
Ja.
Schon, oder?
Ja, dabei kam aber eine Warnung, also eine, dass das Bild, das mit dem Bildformat eigentlich gespielt wird. Und da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Aber das ist wahrscheinlich in der IMAX-Fassung.
In der IMAX-Fassung und in der normalen Kinofassung. Weil es ist so, die haben, Craig Fraser hat die Aufnahmen auf der Erde ganz normal Widescreen CinemaScope gedreht. Mhm. Und alle Aufnahmen im All, was ja 3/4 des Films ist, sind aber im IMAX-Format gedreht. Und normal ins Kino gehst oder ins IMAX-Kino, siehst du das dann auch. Dann hast du diese 4:3 Bildseitenverhältnis mit dem oben und unten ganz weites Bild, weil es ist ja der Weltraum, es fühlt sich anders an. Und du hast dieses sehr viel schmalere Bild in der Vergangenheit, was auch dafür steht, dass er sich ja nur bruchstückhaft erinnern kann, deswegen bruchstückhaftes Bild. Das ist eigentlich eine ganz schöne Idee. So wie auch Greg Fraser sehr schöne Drehungen immer in den Film eingebaut hat, weil sich am All alles dreht und dann dreht sich in der Erde auch immer mal wieder alles für ihn, weil die Welt ja für ihn so auf den Kopf gestellt wird. Das ist eine unglaublich clevere, schöne Bildsprache. Und ja, das könnte einem ein bisschen entgehen, wenn man den 70mm schaut. Ich habe ihn in beiden Versionen gesehen und das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. 70mm fühlt sich noch mehr wie Kino an. Und deswegen fand ich das ein fantastisches Erlebnis. Wenn ihr die Wahl habt, guckt in 70mm oder halt mal IMAX, aber ansonsten dann so. Das Ende, so, wir haben jetzt so ein Ende, das mehrmals endet. Und diese Note, auf die der Film endet, die finde ich deswegen so toll, weil sie zwei Sachen hat. Das eine ist, obwohl es für ihn das, also was sein Schicksal angeht, eigentlich ein pessimistischeres Ende sein müsste, ist es das richtige Ende. Es fühlt sich wie das richtige Ende an. Du kannst diese zwei Freunde, weil das ist ein Bromance-Film, nicht einfach auseinanderreißen. Das ist das eine, was an diesem Ende so toll ist. Und das andere Ende, und der andere Punkt, den ich so gut daran finde, ist, es demonstriert so schön diese Heldenreise. Weil du hast einen Held, der unfreiwillig aufwacht dort, wo er ist, der ein Opfer begehen muss, das er eigentlich nicht will, und bei dem du auch noch erfährst, dass er noch dazu gezwungen wurde, dieses Opfer einzugehen. Aber ganz am Ende des Films hat er endlich die Möglichkeit, sich selbst zu entscheiden. Und er ist nicht mehr der Feigling vom Anfang des Films, sondern jetzt ist er unser Held. Und jetzt ist er bereit, sich für seinen besten Freund auf dieser Welt oder in diesem Universum zu opfern. Zum Glück ist es nicht ganz so. Es endet auf einer positiveren Note. Aber er ist bereit dazu. Yeah. Und das ist schön. Das ist so ein schön, fucking schönes
Ende. Und das allerletzte, die letzte Note, und zwar, dass er da der Lehrer ist von anderen Steinwesen, ja, und ihn gefragt wird, und bist du bald nach Hause? Er so, ich denke noch ein bisschen drüber nach.
Ja.
So, weil diese Zeit wurde ihm damals nicht gegeben und das passt zu ihm, dieses, entscheide dich, also, na, jetzt will ich mich noch gar nicht entscheiden. Das passt so zur Charakterzeichnung, nicht? Also, wenn er sagen würde, ich will hier jetzt fest bleiben für immer, das wäre zu viel des Guten. Und wenn er sagen würde, ich will jetzt nach Hause, sondern dieses, jetzt erstmal nicht, das ist Charakterzeichnung von ihm perfekt.
Und dann, wie Rocky so schön sagt.
Entschlossen, unentschlossen.
Ja, stimmt. Und Rocky sagt ja so schön dazu auch, think a long time.
Also, ja, das genau.
Ist so, oh Gott, die zwei sind so süß miteinander. Ich werde schon ein bisschen emotional schon wieder. Das ist so toll gemacht. Ich habe als Kritik mal gelesen, ich finde das ja verständlich, dass es vielleicht zu menschlich ist, zu einfach ist, diese Loyalität, diese Opferbereitschaft, dass ausgerechnet die Iridianer das auch haben. Aber ich erinnere mich an einen Vortrag von Harald Lesch, von dem Physiker, den kennst du doch, oder? Der Fernsehphysiker, der Terra X macht für ZDF und so.
Ja.
Ich habe mal ein ganzes Video von Harald Lesch darüber gesehen, wie er darüber geredet hat, wie Aliens sein müssen, die irgendwann mal die Erde besuchen, die zur interstellarer Raumfahrt bereit sind. Da ging es darum, quasi dieses Bild zu debunken, wie zum Beispiel Independence Day, dass Aliens quasi von eine Welt nach der anderen überfallen, um Ressourcen zu farmen. Weil physikalisch gesehen kannst du das meiste, was du auf dieser Welt brauchst, kannst du alles selber herstellen, bis zum Sauerstoff. Mit genug Energie kannst du alles machen, mit genug Energie. Und die Energie, die du brauchst, um von einem Planeten zum anderen, in einem anderen Sonnensystem zu reisen, die Energie, die Zeit, den Aufwand, das kannst du nur betreiben, wenn du ein geeintes Volk bist, wenn du ein friedliches Volk bist und alle miteinander im Klaren sind, wenn du hochintellektuell bist. Also eigentlich kann das gar nicht so eine parasitäre Form wie ein Alien oder so eine räuberische Form wie in Independence Day, kann nicht das intelligente Wesen sein, das die Erde besucht. Das ist quasi philosophisch, nicht physikalisch, sondern philosophisch so gut wie ausgeschlossen. Fand ich einen sehr interessanten Ansatz, das so zu erklären und so mal zu sehen. Und deswegen finde ich das gar nicht so blöd, dass die Eridianer, auch wenn es einfach ein leichter, billiger Trope ist, aber dass die Eridianer den Menschen sehr ähnlich sind in dieser Hinsicht, obwohl sie sich in allen anderen Dingen so unähnlich sind. Bis hin zur Struktur. Und das ist ein cleverer Weg. Ich finde das schön. Das ist, ist auch eine schöne Message einfach. Das andere Leben da draußen ist nicht automatisch feindlich gesinnt und oder wird dich umbringen.
Ja. Und damit sind wir, glaube ich, durch.
Wir sind eigentlich schon durch, ja. Wir werden nächste Woche über den Reboot von Daredevil noch mal reden, über Born Again. Ohne Drew Goddard. Ich bin gespannt, wie es in der zweiten Staffel ist. Wir werden über den Reboot von Scrubs reden.
Die zweite ist zumindest aus einem Guss. Also es ist jetzt nicht so ein Flickenteppich, weil die erste war ja ein Flickenteppich. So.
Ja, genau.
Erst Scrubs, du hast Invincible auf der Platte und wir können das dicke Versus machen zwischen They Will Kill You und Ready or Not to Here I Come.
Ja, die sind sich nämlich sehr ähnlich und kommen nur mit 2 Wochen Abstand zueinander raus. Und die Embargos sind bis dahin gefallen. Also werden wir ein sehr dickes Potpourri wieder haben. Das wäre zwar das dritte diesen Monat, aber wir haben halt diesen Monat wirklich über sehr viele Dinge zu reden gehabt. Deswegen war es umso schöner, mal wieder konzentriert nur bei einem Film mit dir reden zu können. Aber Project Hail Mary hat es auch verdient. Und ich bin gespannt, wie die Zeit mit dem Film umgehen wird. Es gibt zumindest einen One-Liner, eine, wie soll ich sagen, Begrüßung ist ja falsch. Aber ein Motivationssprech aus diesem Film, der, glaube ich, jetzt für immer bleiben wird. Nämlich?
Fist my bump.